HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Öhler. 100 Kilometer lang ist das Labor, das wir Ihnen heute vorstellen. Es ist die NIDA, die in Vogelsberg beginnt und in Frankfurt in den Main mündet. An ihr wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt in großen Forschungskooperationen studieren, wie das gehen könnte. Die immer noch schmutzigen, schadstoffbelasteten Flüsse umwandeln in saubere Gewässer mit einem intakten Ökosystem. So, wie es die Europäische Wasserrahmenrichtlinie eigentlich fordert. Die NIDA, ein Fluss wird zum Labor. Hören Sie dazu in der nächsten Viertelstunde eine Reportage von Silke Schmidt-Dröhm.
Ein Aprilnachmittag am Nidderknie nördlich von Bad Vilbel. Während nebenan auf gepflegten grünen Golfer spielen, laden Biologen vom Forschungsinstitut Senckenberg den Kofferraum aus. Die Fracht, 5 große verschlossene Eimer aus dem Baumarkt, Schläuche ragen aus den Deckeln, eine kleine Aquariumspumpe surrt an ihrem Ende. Sie hat den kostbaren Inhalt in den letzten Stunden mit Sauerstoff versorgt, erklärt Nathalie Kaffenberger. Und das ist nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme.
Das größte Problem ist der Transport, weil die Tiere dürfen halt natürlich nicht so warm werden. Deswegen haben wir auch immer ein bisschen Eis mit, womit wir das Wasser ein bisschen kühlen können. Und natürlich müssen wir vermeiden, dass eben Sonne drauf scheint. Und wenn man das jetzt aufmacht, sieht man halt eben schon so ein bisschen organisches Material, also wie Blätter. Und man sieht auch schon ein paar Tierchen flitzen. Hier zum Beispiel, genau, Eintagsfliegen.
Bis vor ein paar Stunden haben die Insektenlarven, Käfer und Schnecken aus dem Eimer noch am Grund der Lahn gelebt. Nun sollen sie die Artenvielfalt der Nidda ergänzen. Die noch mit bloßem Auge sichtbaren Kleintiere, die auf dem Boden von Gewässern leben, sind Makroinvertebraten. Sobald die Pumpe aus ist, muss es schnell gehen. Die Wissenschaftler tragen die Eimer bis zum Wasserrand. Alltäglich sei so eine Wiederansiedlungsaktion nicht, erklärt Dr. Maria Ceylan. Die Biologin leitet mit Nathalie Kaffenberger das Projekt.
Alles, was auf der Gewässersohle kreucht und fleucht, das wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren. Und das ist ein bisschen schade, weil es natürlich auch eine bewertungsrelevante Gruppe ist, die nach Wasserrahmenrichtlinie letztendlich den guten ökologischen Zustand dann auch mitbestimmt.
Wie gesund ist ein Gewässer? Mit der Wasserrahmenrichtlinie wollen die EU-Mitgliedsländer seit dem Jahr 2000 das Grundwasser und ihre Gewässer stärker schützen. Dafür zählt nicht nur, wie der chemische Zustand eines Flusses ist, also welche Schadstoffe ihn belasten, sondern auch sein ökologischer Zustand. Fehlen typische sensible Tier- und Pflanzenarten, zeigt das, dass das Gewässer nicht mehr intakt ist. Eigentlich sollten 2015 alle Fließgewässer in der EU einen guten ökologischen Zustand vorweisen. Oder in Flussabschnitten, die vom Menschen extrem genutzt werden, zumindest ein gutes ökologisches Potenzial. Im Jahr 2016 trifft das auf die meisten deutschen Flüsse nicht zu. Nur etwa 10% erreichen laut Auswertung des Umweltbundesamtes einen guten ökologischen Zustand. Auch die Nidda schafft das an einigen Stellen nicht. Das zeigt sich daran, dass zum Beispiel Käferarten, Libellen und bestimmte Steinfliegen fehlen. Obwohl die Grundlage dafür etwa am Nidderknie eigentlich gelegt ist. Denn hier wurde der Fluss Anfang der Nullerjahre renaturiert. Maria Ceylan hat dafür eine Erklärung.
Bei den Makroinvertebraten ist es so, dass die eben sich nur limitiert auch verbreiten können. Und wenn wir uns vorstellen, dass jetzt in der Vergangenheit, auch jetzt in den 60er, 70er Jahren vielleicht noch viele Tiere ausgestorben sind, dann haben wir hier in unserem Gebiet mitunter es mit fehlenden Quellpopulationen zu tun. Die sind schlicht und ergreifend einfach zu weit weg.
Darunter leidet nicht nur das Bewertungsergebnis, darunter leidet vor allem das Ökosystem der Nidda. Denn die Makroinvertebraten, wirbellose Kleintiere am Gewässerboden, zerkleinern nicht nur abgestorbene Pflanzen und filtern so Flusswasser. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in der Nahrungskette, sind zum Beispiel Nahrung für viele Fischarten. Für ihre Wiederansiedlung brauchen sie nun menschliche Hilfe. Ganze Artengemeinschaften haben die Senckenberg-Biologen dafür in verschiedenen Abschnitten der Lahn ausgewählt. Je nach Untergrund, ob steinig, fein oder mit viel organischem Material, sind so verschiedenste Gruppen in den Eimern.
Alles, was hier oben am Rand entlang schwirrt, das sind die Eintagsfliegenlarven. Und ich gehe davon aus, dass wir hier gegebenenfalls auch noch Libellenlarven drin haben. Also wir haben die Spendergewässer natürlich so ausgewählt, dass wir gucken, wie können wir das optimale Spendergewässer auswählen, um das Arteninventar der Nidda möglichst gut zu ergänzen.
Der große Moment ist unspektakulär. An zwei Stellen steigt Nathalie Kaffenberger in Anglerhosen am Gewässerrand in den Fluss.
Also ich lasse vorher etwas Nidderwasser noch dazu und dann entlasse ich sie halt einfach ganz schonend, ohne dass ich das aus einer großen Höhe mache, einfach direkt ins Wasser. Dann gucke ich einmal, ob da nicht sich irgendjemand festgehalten hat. Nein, sie sieht aber gut aus.
Als leichte Verwirbelung verschwinden die Tiere in Fließrichtung. Ein ganzes Jahr lang werden die Forscher immer wieder mit weiteren Arten wiederkommen. Wenn die Wiederansiedlung klappt, könnten die richtigen Arten an manchen Stellen den Unterschied zwischen einem mäßigen und einem guten ökologischen Zustand der Nidder machen, hofft Maria Ceylan. Denn bis 2027 haben die EU-Mitgliedsländer jetzt noch dafür Zeit. Eine Renaturierung sei zwar die Grundbedingung dafür, aber sie allein reiche nicht immer aus. Diese Meinung teilt auch Professor Jörg Oehlmann, der Leiter der Abteilung Aquatische Ökotoxikologie an der Goethe-Universität Frankfurt.
Man ging davon aus, wenn ich die Gewässer renaturiere, in den ursprünglichen Verlauf zurückbringe, dass sich dann alles von selbst mehr oder weniger regeln wird. Das tritt nicht ein.
Während in Deutschland die meisten Flüsse noch umgebaut, renaturiert werden, lässt die Bundesregierung im Projekt Nidderman deshalb weiterforschen. Die Abkürzung steht für Niddermanagement. Insgesamt 11 Partner, darunter die Uni Frankfurt, die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz und die Technische Universität Darmstadt, studieren an der Nidder, wie sich Flüsse nachhaltiger nutzen lassen. Jörg Oehlmann ist der Projektleiter.
Wir gehen jetzt in unserem Projekt Niddermann davon aus, dass es weitere bisher noch nicht berücksichtigte Stressoren gibt, die diesen Sanierungserfolg verhindern. Das können zum Beispiel chemische Belastungen des Wassers sein. Es können aber auch Neobiota sein, also gebietsfremde Arten. Und es können natürlich Umlandnutzung sein, wie intensive Landwirtschaft.
Der nicht mal 100 Kilometer lange hessische Fluss ist dafür das richtige Labor.
Auf dieser kurzen Strecke vereinigt sie wie unter einem Brennglas all diese Nutzungskonflikte und Belastungen, die für unsere mitteleuropäischen Gewässer typisch sind. Also im Oberlauf ein weitgehend naturnaher Ausbau, im Mittellauf in der Wetterau jetzt speziell eine erhebliche landwirtschaftliche Nutzung drumherum, teilweise auch schon beginnenden Stress durch Randbebauung und dann im Rhein-Main-Gebiet im Unterlauf selber Einleitung von Abwässern und natürlich auch ein hoher Besiedlungsdruck.
Deshalb laufen an und in der Nidder gerade viele unterschiedliche Versuche. An einem durchwachsenen Apriltag wollen die Biologen der Goethe-Universität Frankfurt nichts in die Nidder einsetzen, sondern etwas vom Grund bergen. Längliche, pfeilförmige Metallkisten, die an der Rückseite offen sind. Bis zu den Knien ihrer Warthose reicht der Biologin Denise Brettschneider das Wasser.
Da ist auch noch ein Stein. Mhm. Wir haben letztes Mal überall Steine auf die Käfige draufgelegt, weil die Stangen hier jetzt nicht so fest verankert waren im Boden, dass wir ein bisschen Angst hatten mit dem Hochwasser, dass uns die Käfige abhanden kommen. Also das ist auch schon das erste Mal, dass sie so krass veralgen und vermoden. Die waren blitzeblank und dann nach 28 Tagen ist da alles besiedelt.
Zwei solche Käfige finden die Forscher an diesem Flussabschnitt. In ihnen kleinere, leicht verschlammte Siebbehälter, Röhren und Teeeier. Den größten Teil des lebenden Inhalts haben die Wissenschaftler vor ein paar Wochen selbst hineingesetzt und vorher genau abgezählt. 60 Zwergdeckelschnecken und 72 Bachflohkrebse aus der eigenen Zucht.
Die holen wir jetzt halt eben mit ins Labor rein. Und außerdem haben wir eben noch Passivsammler hier mit ausgebracht. Das sind so kleine Silikonstreifen, die eben die Substanzen, die sich im Wasser befinden, anreichern sollen, damit wir sehen, was kriegen die Tiere überhaupt an Substanzen ab.
Für manche Substanzen, die Tiere und Menschen schädigen können, gibt es schon feste Grenzwerte. Die EU listet für den chemischen Zustand der Flüsse europaweit gefährliche Stoffe. Für den ökologischen Zustand großer Flussgebiete können die einzelnen Länder auch noch zusätzlich typische dort vorkommende Schadstoffe begrenzen. Doch die Zusammensetzung der Listen ist so wenig statisch wie ein Fluss. Und in Gewässern kommen Zehntausende verschiedene Substanzen vor. Sie vermischen sich zu Cocktails, die eine ganz eigene Wirkung entfalten. Die Untersuchungen in der Nidder sollen solche unerwünschten Synergieeffekte zutage bringen, genauso wie mögliche neue Schadstoffe, also neue Listenkandidaten. Das Silikonband und Wasserproben gehen deshalb an die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Die Käfige samt der Versuchstiere an Jörg Oehlmann, der am Ufer mit Eimern wartet.
So, da sieht man jetzt schon drei von den Enclosures hinter drin und eine entsprechende Zahl von Tee-Eiern. Jetzt holen wir aus dem zweiten Kasten die fehlenden Enkel dazu. Die muss man dann schon im Labor auseinandernehmen. Wenn wir die jetzt hier aufmachen würden, wäre die Gefahr zu groß, dass wir einfach Tiere verlieren würden. So, das war jetzt N2.
N2, das ist ein Flussabschnitt zwischen Weideflächen. N3 liegt in der Nähe einer alten Papierfabrik. Insgesamt gibt es 6 Untersuchungsstellen im Fluss und weitere in den Zuflüssen der Nidda. Die verändert in Richtung Süden langsam ihren Charakter. Von einem sich schlängelnden, flachen Gewässer wird sie zum geradlinigen, tiefen, kanalartigen Fluss. Und mit dem Aussehen der Nidda ändern sich die Schadstoffe, die der Mensch einbringt. Ihre Spur nehmen die Forscher im Labor am Campus Riedberg auf. 4 bisher nicht geregelte hat Jörg Oehlmann besonders im Blick.
Sie treten hier in diesem Einzugsgebiet in recht hohen Konzentrationen auf und sie repräsentieren Substanzen, die sich sehr unterschiedlich in einem Gewässer verhalten. Das ist ein Herbizid, das Metamitron, das vor allem im Rübenanbau eingesetzt wird. Die zweite Substanz ist ein Fungizid, also ein pilzabtötendes Mittel, das Tebuconazol. Und weiterhin haben wir dann noch 2 Arzneimittelwirkstoffe. Das ist das Carbamazepin, das als Mittel zur Behandlung von Epilepsie verwendet wird. Und schließlich noch das Venlafaxin, ein Psychopharmakon.
Die Bachflohkrebse liegen schon zur Untersuchung bereit. Sie sind einzeln in kleinen Plastikbehältern konserviert. Blästliche, vielfüßige Schwimmer. Bei der Untersuchung unter dem Mikroskop ist Feingefühl mit der Pinzette gefragt.
Das Größte, was ich heute habe, war 14,55 mm. So, das war auch so insgesamt das Größte, was ich jetzt gemessen hatte. Also im Endeffekt, jetzt mache ich gerade die Bestimmung des Geschlechts. Also da klemme ich den Kopf in einer Federpinzette ein vom Bachflohkrebs, gucke dann durch das Mikroskop und versuche mit der zweiten Pinzette die Beinpaare zur Seite zu spreizen. Das ist nicht ganz so einfach.
Wenn wir also jetzt bei einem Tier, das ein Weibchen ist, vom anatomischen Erscheinungsbild, zum Beispiel bei dem zweiten Beinpaar eine Verlängerung der verschiedenen Abschnitte sehen und zusätzlich sogenannte Penispapillen, dann wäre das eine Situation, die wir als Intersex bezeichnen. Und das kann dann möglicherweise negative Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit in der Population haben. Und wenn das verstärkt in einer Population auftritt, in einer Gruppe von Tieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es dort Belastungen in diesem Lebensraum gibt, die für diese Veränderungen verantwortlich sein können.
Auch eine geringere Größe der Krebse könnte auf Belastungen hinweisen. Es ist die 3. Messkampagne innerhalb eines Jahres.
Was sich für uns sehr schnell jetzt herauskristallisiert hat, ist, dass wir in den Sedimenten, in der Gewässersohle also, hohe toxische Potenziale finden, speziell im Unterlauf der Gewässer. Das heißt, der Eintrag von Feinsedimenten, vielleicht als Folge der Erosion von landwirtschaftlichen Flächen, scheint da ein wesentlicher Faktor zu sein. Und natürlich auch die Abwasserlast. Die Einleitungen von Kläranlagen sind nach wie vor eine der stärksten Quellen für Mikroschadstoffe im Gewässer.
Die Suche nach Substanzen oder Kombinationen von Substanzen, die die Gesundheit der Tiere beeinflussen, erfordert aber viel Detektivarbeit. Was genau war im Nidderwasser? Welche der Stoffe schaden Lebewesen? Und kann der schlechte Gesundheitszustand nicht eine andere Ursache haben? Um das auszuschließen, bauen die Forscher die Nidder regelmäßig im Labor in Glasbehältern nach.
Es muss natürlich immer ein ganz festes Verhältnis zwischen Sediment und Wasser in diese Gefäße rein. Und dann kommen die Tiere da rein und dann startet das Experiment für 4 Wochen. Die unterschiedliche Temperatur, die Strömungsgeschwindigkeit und die Sonneneinstrahlung. Das sind alles Dinge, die wir jetzt im Laborbetrieb komplett ausschalten können, sodass wir unter diesen standardisierten Bedingungen nur die Wasserinhaltsstoffe dann als einzigen Faktor übrig haben.
Unter den 4 speziellen Zutaten im Nidda-Cocktail haben die Bachflohkrebse in den Tests zwar nicht gelitten, dafür aber Algen.
Bei Metamitron werden im Nidda-Einzugsgebiet Maximalkonzentrationen von 36 Mikrogramm pro Liter gemessen. Wir haben aber in den Laborversuchen festgestellt, dass die sichere Konzentration für die Umwelt bei 4 Mikrogramm pro Liter liegt. Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die gemessenen Metamitron-Konzentrationen durchaus schon negative Effekte auf die dort lebenden Organismen haben.
Es sind vorläufige Ergebnisse. Mit den Daten kann überprüft werden, ob das Herbizid Methametron europaweit geregelt werden sollte, seine Konzentration in Gewässern also unter einem bestimmten Grenzwert liegen muss. Allerdings ist Methametron nur eine Ingredienz im Nidderwasser. Für Cocktailwirkungen gibt es keine Gesetze. Ab dem Sommer wollen die Forscher bei Nidderman testen, wie man den Cocktailanteil im Flusswasser vermindern kann. Um das zu erreichen, werden Partner wie die Technische Universität Darmstadt Kläranlagen unter die Lupe nehmen. Auch für Landwirte soll es Strategien geben, um die Bodenerosion zu verhindern, sodass weniger Schadstoffe in den Fluss geschwemmt werden. Am Ende werden alle Maßnahmen in ein Managementsystem für die Nidder zusammengeführt. Reicht das für einen guten ökologischen Zustand?
Also für zumindest den Oberlauf und Mittellauf der Nidder bin ich optimistisch, dass wir das für einen Großteil der Gewässer erreichen können. Gerade wenn dann eben auch Empfehlungen aus diesen Forschungsprojekten, von denen Niddermann ja nur eines ist, dann auch am Ende umgesetzt werden.
Die wieder angesiedelten Makroinvertebraten, die kleinen Käfer und Libellenlarven, können dazu beitragen. Allerdings wird es einige Jahre dauern, bis sich die winzigen Tiere so stark vermehrt haben, dass sie im Fluss überhaupt nachweisbar sind. Die Zeit ist ein wichtiger Faktor, auch wenn es darum geht, das Ziel gesunde Flüsse bis 2027 deutschlandweit zu erreichen. Gesetze wie die Düngeverordnung plant die Bundesregierung erst. In hessischen Gewässern etwa ist der größte Teil der Renaturierungsmaßnahmen noch nicht umgesetzt. An der Abwasserreinigung soll noch gearbeitet werden. Das Ziel sei sehr ambitioniert, sagt so auch Jörg Oehlmann, obwohl man in der Vergangenheit schon sehr viel verbessern konnte.
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass wir es in einigen Bereichen nicht erreichen können. Und in vielen Bereichen sind wir auch am Ende dessen, was man noch machen kann, gerade wenn Flüsse in stark bebauten Gebieten sind.
Gesunde Flüsse. In gut 10 Jahren, 2027, sollen sie in Europa und damit also auch in Deutschland die Regel sein. Es gibt noch viel zu tun. In ihrer Reportage »Die Nidder, ein Fluss wird zum Labor« stellte Ihnen Silke Schmidt-Trö Forschungsprojekte dazu vor. Und jetzt steigen wir gemeinsam in den Untergrund. Flüsse speisen sich aus Quellen und Quellen speisen sich aus dem Grundwasser. Und so erstaunlich das vielleicht erst einmal klingen mag, auch für sauberes Grundwasser sind intakte Ökosysteme unerlässlich. Ohne eine hochdifferenzierte Lebensgemeinschaft von Tieren und anderen Organismen kein sauberes Grundwasser. Erfahren Sie jetzt mehr dazu in dem Beitrag von Dimut Klerner.
Jeder Fluss, jeder Bach entspringt einer Quelle. Mal quillt das Wasser üppig aus einer Felsspalte, mal sickert es großflächig aus dem Boden. Auf jeden Fall sind Quellen ganz spezielle Biotope. Mit den Tieren, die dort leben, hat sich Dr. Hans-Jürgen Hahn schon zu Beginn seiner Forscherkarriere beschäftigt.
Und dabei wurde mir ziemlich schnell klar, dass ich die Ökologie dieser Quellen, vor allem auch der Bäche, nur verstehe, wenn ich auch weiß, was im Lebensraum darunter, nämlich im Grundwasser, los ist. Denn da gibt es ganz enge Verbindungen zwischen Bächen und dem Grundwasser. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was es da wirklich gibt. Und habe festgestellt, dass da sehr viel los ist. Und das war für mich dann die Motivation, da richtig einzusteigen.
Und seitdem ist Hans-Jürgen Hahn einer der wenigen Biologen, die das Leben im Untergrund gründlich unter die Lupe nehmen. Er leitet die Arbeitsgruppe Grundwasserökologie an der Universität Koblenz-Landau. Grundwasser beherbergt eine Fülle von Mikroorganismen, aber auch viele verschiedenartige Tiere.
Überwiegend haben wir Krebse, Kleinkrebse, Höhlenflohkrebse, Muschelkrebse, Ruderfußkrebse, Brunnenkrebse. Wir haben eine ganze Reihe von Grundwasserschnecken, es gibt vereinzelt auch Grundwassermuscheln. Wir haben sehr viele Würmer, Regenwurmverwandte.
Also erstaunlich reichhaltig, diese Fauna. Dabei denkt man doch eigentlich immer, das Grundwasser ist ganz sauber.
Idealerweise ist Grundwasser natürlich ganz sauber, wobei es vor allem deswegen ganz sauber ist, weil da eben sehr viele Organismen drin sind, Tiere, Bakterien, Mikropilze, die dafür sorgen, durch ihre Aktivitäten, dass dieses Grundwasser gereinigt wird, dass es eine hohe Selbstreinigungskraft hat und uns deswegen auch in der Güte, wie wir es gewohnt sind und wie wir es schätzen, zur Verfügung steht.
Von Wasserwerken aufbereitet, zum Beispiel als Leitungswasser, das wir ohne weiteres trinken können und das auch gut schmeckt. Denn anders als destilliertes Wasser besteht Grundwasser nicht bloß aus H2O. Es enthält auch Mineralstoffe und eine sehr geringe Menge organischer Substanz. Letzten Endes leben alle Bewohner des Grundwassers von organischer Substanz, die oberirdisch produziert wurde, von grünen Pflanzen, die Photosynthese betreiben, was natürlich nur mit Sonnenlicht geht. Wer unter dem Erdboden lebt, muss sich mit dem begnügen, was von oben dorthin gelangt. Mit kleinen Fragmenten abgestorbener Pflanzenteile, dem sogenannten Detritus, oder mit im Wasser gelösten Stoffen, Zuckern zum Beispiel.
All das landet dann im Grundwasser und kann von den Tieren als Nahrung genutzt werden, entweder direkt wie dieser Detritus, diese toten Pflanzenteilchen, die sie einfach fressen mit den Bakterien, die da drauf siedeln, das ist wichtig. Oder sie fressen Bakterien, die auf den Gesteinspartikelchen, auf den Sandkörnchen wachsen. Und diese Bakterien leben davon, dass sie das gelöste organische Material, eben dieser Zucker und so weiter, dem Wasser entziehen, dadurch ihre eigene Körpersubstanz aufbauen, die dann wiederum von den Grundwassertieren genutzt wird. Würden die Bakterien jetzt nicht gefressen, würden sie immer stärker wachsen und würden das Lückensystem verstopfen.
Also die Lücken zwischen Sandkörnern und die winzigen Risse im Gestein. Würden sie verstopft, könnte das Grundwasser nicht mehr richtig fließen. Hungrige Tiere bahnen also dem Wasser den Weg. Und wie ein Rasen, der immer wieder gemäht wird, wächst auch der abgegraste Bakterienrasen immer wieder nach. Dabei holen sich die Bakterien immer wieder Nährstoffe aus dem Wasser und reinigen dadurch das Grundwasser. Wie die Tiere aussehen, die im Grundwasser leben, erklärt Hans-Jürgen Hahn.
Sie sind ganz schlank, dass sie sich durchs Lückensystem im Untergrund zwängen können. Sie sind weiß, farblos und sie sind blind, weil Licht da unten im Grundwasser keine Rolle spielt. Wäre das Luxus, wenn die Tiere Pigmente oder Augen hätten. Und was bei der Grundwasserfauna, bei der Grundwassertierwelt bemerkenswert ist, ist auch ihr langsamer Stoffwechsel. Im Grundwasser gibt es sehr wenig Nahrung, die wird ja von oben eingespült von der Erdoberfläche. Und je tiefer man nach unten kommt, desto geringer ist auch das Nahrungsangebot. Und daran sind diese Tiere angepasst. Sie haben also einen sehr langsamen Stoffwechsel. Sie werden deswegen sehr alt, 10, 12 Jahre von winzigen Krebsen ist bekannt.
Diese Ruderfußkrebse und Brunnenkrebse werden nicht mal einen Millimeter groß. Ähnlich winzig sind die meisten Tiere, die im Grundwasser leben. Sie können deshalb mühelos zwischen Sandkörnern hindurchschlüpfen oder durch enge Ritzen im Gestein. Die größten Tiere im Grundwasser sind hierzulande die Höhlenflohkrebse. Manche werden bis zu 3 Zentimeter lang. Wie echte Flöhe haben auch die Flohkrebse einen seitlich zusammengedrückten Körper und bewegen sich mitunter sehr sprunghaft. Ob Krebstiere, Schnecken oder Würmer, viele Bewohner des Grundwassers sind ausschließlich dort zu finden.
Aber es gibt eine ganze Reihe von Grundwassertieren, die direkt aktiv in die Quellen aus dem Grundwasser hinein einwandern und dann auch wieder zurückkehren. Und das bekannteste Beispiel sind die Höhlenflohkrebse. Das sind Verwandte unserer Bachflohkrebse, die man in jedem sauberen Bach findet und die in den Quellen auch mit diesen Bachflohkrebsen in Konkurrenz stehen. In der Regel ziehen sie, wie die meisten Grundwassertiere, im Wettbewerb mit ihren oberflächenbewohnenden Verwandten den kürzeren. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Quelle ökologisch gestört ist, das heißt, sie ist gefasst, verbaut, wenn sie versauert ist durch sauren Regen zum Beispiel, dann haben die Bachflohkrebse ein großes Problem damit. Und die Höhlenflohkrebse sind sehr viel toleranter gegenüber widrigen Umweltbedingungen. Und dann tauchen die oft vermehrt in Quellen auf. Also wenn man eine Quelle hat, wo sehr viele Höhlenflohkrebse drin sind, dann kann man schon mal davon ausgehen, dass da irgendwas nicht ganz in der Quelle in Ordnung ist, sonst gäbe es nämlich da Bachflohkrebse.
Vorsicht ist ohnehin geboten. Nicht jede Quelle taugt ohne weiteres zum Trinken. Wo Wiesen und Felder allzu üppig gedüngt werden, sickert zum Beispiel oft viel zu viel Nitrat ins Grundwasser. Dann müssen die Wasserwerke das Wasser entweder anderswo herholen, oder sie müssen es aufwendig reinigen, ehe sie es als Trinkwasser durch die Leitungen schicken.
Ein Beitrag von Dimut Klärner. Und das war HR Info Wissenswert, heute zur Biologie des reinen Wassers, in dem es erstaunlich lebendig zugehen muss, wenn es wirklich rein sein soll. Als Podcast finden Sie die Sendung wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.